NDR Info. Themen des Tages.
Dann schauen wir auf den Stand der Sondierungen im Bund. Wir ziehen eine Bilanz des EU-Krisentreffens gestern, blicken auf den heutigen Equal Pay Day und die für Montag angekündigten Verdi-Streiks an den Flughäfen und natürlich auch auf das erste deutsche Gold heute bei der Ski-WM in Trondheim. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Bis Ostern, also in 6 Wochen, soll die neue Bundesregierung stehen, so der Wunsch von Unionskanzlerkandidat Merz. Doch noch prüfen beide Seiten, ob es für echte Koalitionsverhandlungen reicht und wollen sich dabei möglichst wenig in die Karten gucken lassen. Heute haben sich die Sondierungsteams von Union und SPD erneut getroffen und Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping hat das für uns im Blick. Ich habe sie vorhin gefragt, worum es denn diesmal inhaltlich ging.
Heute ging es durchaus um große Brocken. Da ging es einmal um das Thema Bürgergeld. Da möchte ja die Union vor allen Dingen Einsparungen durchsetzen, möchte den Namen auch streichen. Das soll ja nur noch neue Grundsicherung heißen. Dann geht es um das Thema gesetzlicher Mindestlohn, aber auch um die Rente. Aber was man auch nicht vergessen darf, das Thema Migration. Da haben wir noch keine Einigung, noch keine endgültige Lösung. Das hat man ja gestern schon besprochen, aber da ist man sich noch nicht wirklich einig in den Details.
Nach dem ersten Treffen, da hatte man ja den Eindruck, die Sondierer, die finden diesmal ganz, ganz schnell zusammen und eine Basis für Koalitionsverhandlungen. Aber bei diesem Thema Migrationspolitik, da liegen beide Seiten ja offenbar weit auseinander. Wo gibt's denn da mögliche Brücken?
Naja, erstmal gab es das Problem, dass Lars Klingbeil in einer Fernsehsendung nochmal klar gemacht hatte, wo die rote Linie für die SPD liegt. Nämlich, wie er sagte, bei faktischen Grenzschließungen. Und Friedrich Merz hatte ja gesagt, da muss unbedingt was gemacht werden an den Grenzen. Er hat ja auch gesagt, notfalls mit Richtlinienkompetenz würde er durchsetzen, dass an den Grenzen Menschen, die eigentlich nicht das Recht haben, in Deutschland einzureisen, dann zurückgewiesen werden. Also das ist schon mal wirklich schwierig zwischen beiden Parteien. Aber wo man zusammenkommen könnte, ist, dass man zum Beispiel die Grenzkontrollen, die wir jetzt ständig immer wieder verlängern, dass die dauerhaft verlängert werden, dass man sich darauf einigt, mehr Polizisten an den Grenzen in Einsatz zu bringen, dass man vielleicht nochmal spricht über den Familiennachzug, dass man da vielleicht nochmal die Zahlen reduziert oder dass man eben sagt, die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten, da haben ja bisher die Grünen blockiert, die wird ausgeweitet. Das sind also Dinge, wo man versuchen könnte, zueinander zu kommen, aber wirklich, das Ding ist noch nicht ausverhandelt, Migration.
Wer sitzt denn da am längeren Hebel?
Tja, ist eine sehr gute Frage. Also wer Kanzler werden möchte, ist Friedrich Merz. Und er hat ja jetzt schon in seiner Partei, in der CDU, aber auch in der Schwesterpartei, in der CSU, deutliches Grummeln zu hören bekommen. Die Fraktionssitzung, die es am Dienstag gab, nach der ersten Einigung auf dieses Riesen-Milliardenpaket mit dem Sondervermögen und der Lockerung der Schuldenbremse, da hat es wirklich kritische Fragen in der Partei gegeben, weil die Leute sagen, wir sind aber auch mit was ganz anderem in den Wahlkampf gezogen und jetzt machen wir eine 180-Grad-Wende. Also Friedrich Merz ist unter Druck, aber er muss jetzt eben auch seinen Leuten zeigen, irgendwo müssen wir uns auch durchsetzen. Und die Union hat gesagt, ohne eine Verschärfung bei der Migration keine Koalition. Deswegen bin ich mal gespannt, was er daraus verhandeln kann.
Wie lange wollen sich denn Union und SPD Zeit lassen, zu prüfen, ob es für Koalitionsverhandlungen reicht?
Naja, die Zeit drängt ja. In der kommenden Woche soll es ja eine Sondersitzung geben, noch mit dem alten Bundestag, um diese Grundgesetzänderung auf den Weg zu bringen. Also man muss eigentlich bis spätestens Montag, wenn die Abgeordneten wieder nach Berlin zurückkehren, muss man ein Papier fertig haben. Also das ist der Zeitdruck. Man sagt jetzt, wir werden wohl noch morgen weiter verhandeln, notfalls auch noch Sonntag. Aber ich denke, spätestens am Sonntagabend muss ein Papier vorliegen, damit man dann nächste Woche diese Sondersitzung im Bundestag vorbereiten kann.
Da brauchen Union und SPD eine Zweidrittelmehrheit. Die kriegen sie nicht ohne Stimmen der Grünen oder gegebenenfalls der FDP. Wie ist denn da der Stand?
Tja, spannend. Die Grünen lassen es weiterhin offen, ob sie zustimmen werden. Katharina Dröge und Britta Hasselmann, die beiden Co-Vorsitzenden der Grünen-Fraktion, die waren heute Vormittag eine Stunde dabei bei SPD und Union, bei den Sondierern und man hat dort gesprochen. Aber die haben danach nichts gesagt. Die waren sehr diskret, die haben nicht rausgerückt, wie die Grünen abstimmen werden. Die FDP schaut sich das ja auch sehr von der Seitenlinie an. Die waren ja auch immer dagegen, die Schuldenbremse aufzulockern. Also da muss man jetzt wirklich versuchen, insbesondere von Seiten Friedrich Merzens, um die Grünen zu werben. Und ich glaube, die werden sich das dann durchaus in Anführungsstrichen teuer bezahlen lassen, wenn sie dann auch nach all den Schmähungen der letzten Tage, auch nochmal von CSU-Chef Söder, dem Ganzen jetzt zustimmen werden. Also ich bin gespannt, da laufen auch noch Gespräche.
Informationen und Einschätzungen von Dagmar Pepping aus dem Hauptstadtstudio waren das. Es war die Fraktionsspitze der Grünen, mit denen die Sondierer in Berlin sich heute getroffen haben. Nicht mit dabei war Franziska Brandner, die Bundesvorsitzende der Grünen und noch parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Sie sagt, es reicht nicht nur, die deutsche Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Das muss auf europäischer Ebene gemeinsam geschehen. Und ich habe mit ihr am Mittag über den gestrigen EU-Sondergipfel gesprochen, aber sie zunächst noch mal auf das Milliardenfinanzpaket der Sondierer angesprochen. Die Grünen haben da ja bisher offen gelassen, ob sie zustimmen. Wir haben es gerade gehört. Wir kennen die Details noch nicht und auf die käme es an, so Grünen-Chefin Brandner vor 2 Tagen. Ich habe sie gefragt, ob sie das jetzt klarer sehen.
Wir haben mittlerweile mehr Klarheit, aber es beruhigt uns nicht unbedingt mehr, sondern wir sehen natürlich einerseits die Aufgabe, jetzt mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes auch sicherzustellen, dass die über einen längeren Zeitraum auch ermöglicht werden kann. Auf der anderen Seite bei der Infrastruktur braucht es aber auch eine Deutlichkeit, wofür diese 500 Milliarden auch ausgegeben werden können, dass sie zusätzlich sind, also dass sie nicht einfach nur die Dinge, die eh schon vorgesehen sind, dann über Schulden finanziert werden. Wir müssen sicherstellen, dass damit auch klimarelevante Infrastruktur auch finanziert werden kann. Also da braucht es einfach auch gegenüber übrigens den Bürgern und Bürgern eine größere Klarheit und auch einen Anspruch an solide Finanzen trotz der Schuldenaufnahme. Das heißt, wir sind da offen in Gesprächen, aber bis jetzt, Sie haben es gesagt, ist für uns weiterhin offen, ob wir zustimmen oder nicht.
Sie sagen ja auch, Frau Brandner, die nationalen Anstrengungen, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken, sind gut und wichtig, aber das muss auch auf europäischer Ebene geschehen. Nun haben die Staats- und Regierungschefs der EU ja gestern bei ihrem Sondergipfel diese europäische Verteidigungsfähigkeit beschworen, sich für eine Wiederbewaffnung Europas ausgesprochen, folgen damit dem Vorstoß der Kommission. Ist das der richtige Weg?
Wichtig ist, dass wir als Europäer es wirklich gemeinsam angehen. Was wir momentan sehen, ist die Ermöglichung, dass jedes nationale Mitgliedsland alleine wieder Schulden aufnehmen kann, um in Verteidigung zu investieren. Aber die Summe davon wird nicht das ergeben, was wir eigentlich brauchen als Europäer, nämlich wirklich eine durch Synergien auch gestärkte wirklich eigene Kompetenz. Und das ist das, was wir auch kritisieren an Herrn Scholz, auch an Herrn Merz, dass es nur darum geht, die jeweiligen nationalen Schuldenspielräume größer zu machen und nicht darum, gemeinsam zu beschaffen, gemeinsam europäische Technologie auch nach vorne zu bringen, um unabhängiger zu werden von der US-Regierung, von den amerikanischen Technologien. Das ist ja die Aufgabe, die wir haben. Und dort war Deutschland auf der Bremse. Das ist sehr bedauerlich, weil am Ende geht es ja auch darum, dass wir das Geld sinnvoll und effizient einsetzen. Und da könnte man europäisch gemeinsam wesentlich mehr erreichen.
In Deutschland auf der Bremse, das kann ja die alte Bundesregierung nur meinen, der Sie ja auch beteiligt sind. Nochmal aus europäischer Sicht. Sie waren ja auch in der EU als Abgeordnete eine Zeit lang, kennen also den europäischen Betrieb. Was genau heißt das denn, dass man da auch auf europäischer Ebene die Spielräume erweitern muss?
Die Möglichkeit hatten wir während Corona genutzt, dass sich die Europäische Union als Europäische Union auch verschulden kann, also dass sie gemeinsame Kredite aufnimmt, um dann in gemeinsame Projekte zu investieren. Also dass man dann gemeinsam beschafft, dass es nicht ein deutsches Beschaffungswesen, ein französisches gibt und jeder macht das wieder alleine, sondern dass man das wie damals bei den Impfstoffen, Sie erinnern sich, hat man gemeinsam eingekauft, dadurch für alle einen besseren Preis und vor allem Zugang erhalten gehabt. Und das ist der gleiche Gedanke jetzt auch, wenn es darum geht, unsere Verteidigungsfähigkeit aufzubauen. Übrigens, die ja auch Cybersecurity umfassen muss, die Sicherheit unserer Kabel, der Digitalinfrastruktur. Das heißt, das ist eine große Aufgabe und wir glauben, wir würden besser vorankommen, wenn wir das gemeinsam angingen und dadurch auch wirklich Synergien heben. Wir haben das gezeigt, wie das geht. Das erfordert einen großen Kraftakt, aber die Frage ist ja, wenn nicht jetzt, wann denn dann?
Die Kommissionspräsidentin will ja für die Wiederaufrüstung in Europa und auch die Unterstützung der Ukraine bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren und detaillierte Vorschläge, die sollen noch kommen. Im Gespräch ist unter anderem eine Lockerung der EU-Schuldenregeln, was ich so verstehe, dass es wieder die Nationalstaaten betrifft. Ja. und Steigerung der nationalen Verteidigungsausgaben. Ihr Vorschlag wäre jetzt ein zusätzlicher. Darüber hinaus, wenn es gemeinsame Waffen- oder Munitionskäufe gibt in Zukunft, gibt es ja zwei Überlegungen. Entweder überwiegend europäische Firmen damit zu beauftragen und die hiesige Industrie zu fördern oder auch gezielt in den USA zu bestellen, um Trump abzubringen von seinem bisherigen Kurs. Was wäre der Weg?
Ich hätte eine klare Präferenz für einen europäischen Fokus, dass wir unsere guten Firmentechnologien, die wir haben, zusammenbringen, nach vorne bringen. Das war damals zum Beispiel sehr, erinnern Sie sich, ja, Airbus ist auch entstanden durch das Zusammenkommen deutscher, französischer Unternehmen, um dann einen eigenen Flugzeugbauer auch damit zu ermöglichen. Also wirklich das gemeinsam anzugehen, auch auf europäische Technologie zu setzen. Wir sehen ja, wie schwierig es ist bei den Satelliten, wenn man dann von einem Elon Musk oder abhängig ist und daran heute ja viel hängt, ob man vor Ort eine Chance hat oder nicht. Und diese Abhängigkeiten, die wir heute haben, die sind potenziell eben sehr gefährlich. Wir können alle hoffen, dass wir in den USA auch wieder Regierungen bekommen, die an der Seite der Europäer stehen. Aber wir können uns auf jeden Fall nicht aktuell darauf verlassen. Deswegen hier eine klare Präferenz für europäische Technologie.
Das Ziel, über allem die europäische Verteidigungsfähigkeit zu stärken, also eine gemeinsame Linie zu finden, der Wunsch, der ist ja schon lange da. Und manche sagen, wahrscheinlich hat diese neuen außenpolitischen Rahmenbedingungen unter der zweiten Regierung Trump gebraucht, damit die EU endlich wach wird. Wie sehen Sie das?
Ja, Sie haben ja absolut recht, wenn Sie sagen, es ist nicht neu, sondern schon während Trump 1 gab es viele, die es gefordert haben. Übrigens ich auch, die damals gesagt, wir brauchen eine europäische strategische Souveränität. Wir müssen jetzt investieren in die gemeinsamen Kapazitäten, Wettbewerbsfähigkeit, digitalen Technologien. Und Sie haben recht, man hat sich während Biden, war man dann wieder ganz erleichtert, hat gesagt, okay, zum Glück. Ist vielleicht doch nicht so dringend, was ein Fehler war, weil wir wären jetzt schon in einer besseren Position, wenn man es dann konsequent angegangen wäre. Aber trotzdem ist natürlich jetzt der Punkt, wo auch keiner mehr sagen kann, es wird irgendwie noch besser, sondern tendenziell wird es ja gerade ungemütlicher und schwieriger.
Höhere Militärausgaben, Frau Brandner, Sie als Bundesvorsitzende der Grünen, können Sie das eigentlich allen in der Partei verkaufen?
Wissen Sie, das Relevante ist ja, dass wir unsere europäische Friedensordnung verteidigen müssen, dass eben nicht einfach nur das Recht des Stärkeren gilt, dass nicht einfach die Einflusssphären wieder neu definiert werden von Trump und Putin, die ja in diesen Kategorien denken und nicht im Sinne von souveränen Staaten, die sich an das Recht halten, sondern eben nur in Macht und in Stärke, militärischer Stärke denken. Und um das verteidigen zu können, müssen die Europäer jetzt gemeinsam aufwachen und sagen, das lohnt sich zu verteidigen. Und leider braucht man dazu auch Waffen, nicht nur, ich habe gerade gesagt, es geht auch um Digitalen, es geht um die Energieversorgung, da geht es um vieles, unsere Rohstoffversorgung. Deswegen wäre es falsch, es darauf zu reduzieren, aber es ist eine Dimension davon.
Die Co-Chefin der Grünen, Franziska Brandner. Es ist Zufall, dass beide diesmal so dicht zusammenfallen. Heute, genau einen Tag vor dem Internationalen Frauentag, ist Equal Pay Day. Auch er mahnt Gleichberechtigung der Geschlechter an, und zwar was die Verdienste betrifft. Männer haben auch im Jahr 2024 mehr verdient. Frauen hätten im Schnitt statistisch gesehen bis heute arbeiten müssen, um auf das gleiche durchschnittliche Jahresgehalt der Männer zu kommen. Was auch daran liegt, dass Frauen in Führungspositionen seltener sind, da also Nachholbedarf haben. Um das zu ändern, trat vor knapp 10 Jahren bei uns in Deutschland das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe an Führungspositionen in Kraft. 2021 wurde dann nochmal nachgeschärft. Sarah Beham über die Wirkung.
Die Gesetze zeigen Wirkung. Davon ist das Bundesfrauenministerium überzeugt. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegen aktuelle Zahlen aus dem vergangenen Jahr zum Frauenanteil in Führungspositionen vor. Demnach sind mittlerweile 44% der Führungskräfte in den obersten Bundesbehörden Frauen, etwa in den Bundesministerien oder dem Bundesrechnungshof. Der Bund hatte sich vorgenommen, in diesem Jahr eine gleichberechtigte Besetzung von Männern und Frauen zu erreichen. In der gesamten Bundesverwaltung liegt der Frauenanteil in Führungspositionen mittlerweile schon bei 47%. Anders in der Privatwirtschaft. Hier gilt die 30% Frauenquote in Aufsichtsräten. Diese übererfüllen die großen Firmen. Im Schnitt hatten sie einen Frauenanteil von 38,5%. Für die noch amtierende Bundesfrauenministerin Lisa Paus von den Grünen steht fest, der Anteil von Frauen in den Chefetagen, von Unternehmen, im öffentlichen Dienst und in den Bundesgremien ist zwar generell gestiegen. Besonders dort, wo es Quoten für Aufsichtsräte und Vorstände gibt, tut sich etwas. Allerdings gilt die Frauenquote nicht für alle Firmen, sondern nur für große Unternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitenden. Verbände und Expertinnen sehen zwar Fortschritte, diese reichten aber noch lange nicht aus. Sie fordern daher schon länger, die Quote sollte ausgeweitet und für mehr Firmen gelten. Außerdem müssten altbekannte Baustellen wie der Ausbau der Kinderbetreuung und gleiche Löhne für Frauen angegangen werden.
Mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Die Politik könnte schon selbst Vorbild sein. Auch da bräuchte es dringend mehr Frauen in Führungsrollen, meint Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann.
NDR Info. Die Meinung.
Zwei Frauen hat das Team der Union bei den Verhandlungen mit der SPD jetzt. Zwei Frauen von 9 Verhandlern. Das ist nicht viel und an sich schon ein Grund aufzuhorchen. Schlimmer aber ist, dass aus dem Konrad-Adenauer-Haus zuvor ein Foto eines 6-köpfigen Männerteams gepostet wurde und offenbar keiner von ihnen fragte, wo eigentlich die Frauen sind. Es hagelte Spott und Häme. Dann erst fand man noch 2 Frauen. Das ist fatal. Fatal für die Frauen, auf denen jetzt der Fluch liegt, als Feigenblattlösung gesehen zu werden. Fatal für die Gleichberechtigung, die auch im Jahr 2025 offenbar noch immer nicht von allen verinnerlicht worden ist. Und fatal für die Politik, die in den kommenden 4 Jahren zu erwarten ist. Ausgerechnet jetzt mit diesem ollen Gleichberechtigungsthema daherkommen, in Zeiten von Wirtschaftskrise, von innerpolitischen Spannungen und weltpolitischen Ausnahmesituationen? Ja, gerade jetzt. Gleichberechtigung folgt keinem Selbstzweck. Politik braucht Frauen in Führungspositionen aus guten Gründen. Erstens, Frauen bereichern Teams. Sie bringen andere Erfahrungen mit, andere Perspektiven, zusätzliche Fähigkeiten. Diverse Teams, das zeigen Beispiele aus der Arbeitswelt, arbeiten effektiver. Und Politik ist eben auch das, Teamarbeit. Am Anfang bei Sondierungs- und Koalitionsgesprächen, aber auch später, wenn die Regierung steht und wenn es darum geht, Lösungen zu finden mit schwierigen Gesprächspartnern, auch auf internationaler Ebene. Zweitens, Frauen haben ein Auge und ein Ohr für gesellschaftliche Probleme, von denen sie selbst stärker betroffen sind und die von Männern leichter übersehen werden. Die Belange von pflegenden Angehörigen zum Beispiel, die Sorge Alleinerziehender, Abtreibungsfragen. Und ja, Frauen blicken auch anders auf internationale Konflikte, gerade dort, wo Frauen betroffen sind, wo sie Opfer werden von Terror. Es braucht eine Regierung, die jene 50% der Bevölkerung und ihre Perspektiven vertritt. All das ist wichtig, auch und gerade in politischen Krisenzeiten, wie wir sie derzeit erleben. Diese Krisenzeiten können und dürfen nicht die Begründung dafür sein, Rückschritte in Kauf zu nehmen und Fortschritte zu blockieren. Die Putins und Trumps dieser Welt hätten dann nämlich erreicht, unseren westlichen Wert der Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu untergraben. Das sollten wir, das sollte auch die Union nicht zulassen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann. Wenn es nicht so ernst wäre, dann könnte man salopp einfach sagen, US-Präsident Trump macht es gerne spannend beim Thema Zölle. Offenbar hat er dabei inzwischen sogar Russland im Blick, mit dem er ja in puncto Ukraine gerade eigentlich an einem Seil ziehen will. Gestern Abend, so berichtet Samuel Jakisch, sorgte Trump mit neuen Anweisungen erst einmal für Aufhorchen in Kanada und Mexiko.
Mit seinem schwarzen Filzstift unterschreibt US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus ein weiteres von über 100 Dekreten seiner noch kurzen Amtszeit. Mit dieser Unterschrift nimmt Trump allerdings eine vorhergehende Anordnung teilweise zurück, die erst 2 Tage zuvor in Kraft getreten war. Waren aus Kanada und Mexiko, die unter das bestehende Freihandelsabkommen mit den USA fallen, sollen nun doch nicht mit 25% Einfuhrabgabe belegt werden.
We helped them out with the problem they were having.
Der Aufschub betrifft etwa die Hälfte aller Einfuhren aus Mexiko und ein Drittel der Importe aus Kanada. Anfang April, so der Präsident, werde das neue Zollregime, ein zentrales Versprechen Trumps, aber wirklich umfassend in Kraft treten. Vor dem jüngsten Rückzieher im Weißen Haus standen wütende Reaktionen im In- und Ausland auf Trumps 25%-Sanktionen gegen Kanada und Mexiko. Die Aktienmärkte hatten spürbar nachgegeben, die großen Autohersteller protestiert und im Nachbarland der sonst so höflichen Kanadier ließen die ersten Supermärkte bereits öffentlichkeitswirksam alle Flaschen amerikanischen Whiskys aus den Regalen verschwinden. Nachdem Donald Trump auch in seiner Rede vor dem Kongress am Dienstagabend keinen Hinweis darauf gab, wie er die Inflation im Land in den Griff bekommen möchte, steht die Regierung Trump zunehmend unter Druck. Denn die Mehrheit der US-Bevölkerung lehnt Zölle gegen ihre Nachbarstaaten vor allem deshalb ab, so belegen es zahlreiche Umfragen, weil sie Angst vor Preissteigerungen haben. So geht es auch Maggie Miller auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Virginia am Tag nach der Kongressrede ihres Präsidenten.
Die Preise sind in den letzten Jahren für unsere Familie erheblich gestiegen. Ich hoffe, dass wir das Ruder irgendwann herumreißen können. Wir kaufen ja nichts Unerhörtes. Trotzdem ist unser Kühlschrank am Ende der Woche ziemlich leer. Und jede Woche bezahlen wir immer mehr im Supermarkt.
Es ist bereits der zweite einmonatige Aufschub, den Trump für seine eigenen Zölle gewährt. Und dennoch beschlossen zahlreiche Anleger an den Börsen, sicherheitshalber trotzdem zu verkaufen. Dadurch rutschten die Kurse auch am Donnerstag weiter ab. Alles nur kleine Turbulenzen, versichert Donald Trump. Die Regierung Trump verspricht, die zusätzlichen Staatseinnahmen durch Zollabgaben in Form von Steuersenkungen an die Verbraucher zurückzugeben, ausdrücklich auch an ärmere Bevölkerungsschichten. Doch das beruhigt nicht einmal den wirtschaftsliberalen Flügel der eigenen republikanischen Partei, wie etwa Rand Paul, US-Senator für Kentucky. Er habe noch keinen Unternehmer aus Kentucky getroffen, der sich über Zölle gefreut habe, so Paul. Farmer, Autohersteller oder Handwerksbetriebe müssten hingegen höhere Preise verlangen. Deshalb werde er weiter dagegen sein. Ungewissheit ist teuer. Das gilt für Industrie und Wirtschaft ebenso wie für Verbraucher. Zwar haben Kanada und Mexiko nun ihrerseits angekündigt, ihre vorgesehenen Gegenzölle auf Einfuhren aus den USA ebenfalls auszusetzen. Aber nur so lange, bis Donald Trump wieder seinen schwarzen Filzstift hervorholt.
Wir bleiben noch mal beim Thema Geld. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes, da zündet die Gewerkschaft Verdi die nächste Eskalationsstufe. Nach Kindergärten, Krankenhäusern, sozialen Einrichtungen sollen am Montag die Flughäfen lahmgelegt werden. Roman Warschauer erzählt mir.
Aufgerufen sind unter anderem die Beschäftigten bei den sogenannten Bodenverkehrsdiensten. Diese sind für die Abfertigung der Flugzeuge verantwortlich, wie zum Beispiel für das Verladen des Gepäcks. Der Flughafenbetreiber Fraport erwartet deswegen massive Auswirkungen. So heißt es, es sei etwa nicht möglich, in Frankfurt eine Reise zu beginnen. Passagiere sollten daher gar nicht erst zum Flughafen anreisen. Und auch das Umsteigen am Flughafen dürfte kaum möglich sein. Passagiere sollten sich also möglichst regelmäßig bei der Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges informieren. Am Frankfurter Flughafen waren für den Montag laut Betreiber 1170 Starts und Landungen geplant. Rund 150.000 Passagiere wurden erwartet. Schwierig dürfte es zudem sein, Passagiere auf andere Flüge umzubuchen, da auch alle anderen großen Flughäfen in Deutschland am Montag bestreikt werden sollen. Verdi nennt hier unter anderem München, Hamburg, Düsseldorf und Berlin.
Zum Schluss noch ein Blick nach Norwegen auf die nordische Ski-WM, wo sich das deutsche Team heute über Gold freuen durfte. Der Sieg gelungen ist den deutschen Kombinierern. Dabei waren die Norweger eigentlich die Favoriten. Thorsten vom Wege ist als Reporter live in Norwegen für uns dabei und uns jetzt zugeschaltet. Wie haben die Deutschen es geschafft, die Konkurrenz aus Norwegen hinter sich zu lassen?
Ja, die Norweger haben sich selbst geschlagen, weil Schummeln nun mal bestraft wird und weil einer der Norweger beim Springen eine nicht regelkonforme Bindung aufgeschraubt hatte oder, sagen wir es ehrlich, aufgeschraubt bekommen hatte. Die feilen ja hier nicht selber an ihren Skiern rum. Da wurde sein Sprung nicht gewertet. Das spürte die Norweger, die eigentlich führten, nach dem Springen auf Rang 5 zurück und die Deutschen sind so nun mit 2 Sekunden Rückstand auf die Österreicher in die Loipe gegangen und haben es dann souverän gelöst, insbesondere durch Schlussläufer Vinzenz Geiger, der sich da 500 Meter vor dem Ziel richtig energisch abgesetzt hat und demzufolge schon jubelt ins Ziel hineinkommen konnte.
Bronze gab es ja heute auch schon für die Staffel der deutschen Skilangläuferinnen.
Was für ein schöner Tag aus deutscher Sicht. Pia Fink, Katharina Hennig, Helen Hoffmann und Viktoria Karl haben die erste und vielleicht auch einzige Medaille für die Abteilung Langlauf im Deutschen Skiverband geholt. Da war der Jubel natürlich groß. Gold ging hier an Schweden, die dominieren bei den Frauen, und Silber blieb für Norwegen übrig.
Und gerade läuft der zweite Durchgang bei den Skispringerinnen. Könnte es da auch noch eine weitere Medaille geben für Deutschland?
Jawohl, könnte es geben, denn nach dem ersten Durchgang, und der zweite Durchgang läuft schon, da liegt momentan sehr aussichtsreich Selina Freitag, die ja schon zweimal Gold geholt hat, auf Position 2 hinter der dominierenden Nika Prejuc aus Slowenien. Aber im Moment haben wir so ein bisschen Hackeleien mit dem Wind, deswegen verzögert sich das alles noch ein bisschen.
Thorsten vom Wege war das, unser Reporter live von der nordischen Ski-WM in Trondheim. Und das waren die Themen des Tages hier auf NDR Info, heute mit Ulrike Heckmann. Und unsere Themen des Tages finden Sie wie immer auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.